Es gibt ja so ein bisschen die Idee, dass vieles hier im Mainstream angekommen ist, der Digitalisierung mal aus einer, wie du auch geschrieben hast, aus einer Gegenkultur entstanden. Es ist jetzt normaler Alltag und wir brauchen eine neue Gegenkultur. Vielleicht ist das, was ich assoziiert habe mit diesem Vortrag. Ist es so?
Also entstanden sind viele Sachen, die uns heute umgeben, aus einer Gegenkultur. Ich würde aber sagen, dass, wenn man das jetzt historisch untersucht, ist es nicht unbedingt so, dass es noch immer eine Gegenkultur ist, sondern es ist zu etwas anderem geworden. Und wenn man das jetzt analysiert und mal schaut, wo hat sich da eins aus dem anderen ergeben, denke ich, dass es so komische Entwicklungen gegeben hat, wo es dann auch andere in andere Richtungen hätte gehen können. Und das eben nachzuvollziehen, dass das wie so ein Automatismus abgelaufen ist und eben von einer Grundbedingung Gegenkultur zu etwas anderem geworden ist, was wir jetzt als eine Art Mainstream kennen, aber was vielleicht gar nichts mehr mit der ursprünglichen Idee zu tun hat, das eben mal wirklich auseinanderzunehmen und zu analysieren, das finde ich eigentlich ganz wichtig und spannend. Und für mich ist es eigentlich, sich damit zu beschäftigen, mit der Geschichte der Kybernetik und der Geschichte der Digitalisierung, wie wir sie heute kennen, eben zurückzugehen an den Ursprung. Daran finde ich das Interessante, dass es wie eine Art von Archäologie ist, ne? Oder wie eine Art von Kunstgeschichte, dass man überlegt, wie ist da eins aus dem anderen entstanden? Also erst gab es irgendwie Romantik, dann kam irgendwann Symbolismus, dann kam irgendwie Dada, nach Dada kam irgendwann Konzeptkunst und so weiter und so fort. Und jedes bezieht sich immer aus dem anderen oder hat sich daraus als Gegenposition entwickelt und eigentlich mal mit der Digitalisierung und der Kybernetik genauso umzugehen und zu sagen, wer hat da wen wie beeinflusst, wieso hat sich da irgendwas selbstverständlich aus dem anderen ergeben, sodass jetzt bestimmte Sachen als gesetzt gesehen werden, die vielleicht gar nicht gesetzt sein müssten, sondern wo man sagen könnte, das hätte ja auch ganz anders sein können. Oder wir könnten das jetzt ganz anders vielleicht nochmal entscheiden und in andere Richtungen lenken.
Jetzt würde mich natürlich ein Beispiel interessieren, logischerweise, wo sich etwas entwickelt hat, was auch vielleicht hätte anders in eine andere Richtung gehen können.
Ja, also zum Beispiel gab es so diese Idee, okay, die Erde ist ein ganzes System, ja, bezieht sich aufeinander, ist ein System als Ganzes. Und daraus entwickelte sich dann der Gedanke, Design ist nicht mehr nur Design von Dingen, sondern Design ist eigentlich ein Design von allem, wie zum Beispiel auch von Gesellschaften. Und diese Idee zu haben, dass man natürlich mit mehr Informationen auch mehr Möglichkeiten hat, Gesellschaften zu designen, ist dann angekommen bei einer Entwicklung wie die von Alex Pentland, Social Physics, wo dann davon ausgegangen wird, das Beste wäre eigentlich, wenn jeder so eine Art Social Graph, Sociometric Badge nennt er das, bei sich hätte. Dann werden über seine Bewegungen und Stimmungen und so wird alles gesammelt. Und daraus kann man dann in Gruppen entscheiden, irgendwie, wo, zum Beispiel bei Leuten, die zusammenarbeiten, wo könnte man umstrukturieren, vornehmen, um eine andere Art von Performance oder Arbeitsstruktur zu erreichen. Da ist dann schon für mich schon mal die Frage, warum soll man das machen? Also warum soll es die Idee geben, dass sowas designt wird und nicht von den Menschen zum Beispiel selbst entwickelt wird? Warum muss von oben jemand darauf schauen, diese Informationen sammeln und entscheiden, wie ein Design von Gesellschaft oder einer Gruppe von Menschen, die zusammenarbeiten oder so aussehen sollen?
Also ist denn aus dieser Idee konkret auch was geworden, also was du eben beschrieben hast?
Ja, das wird ja praktiziert, Social Physics. Also das, da gibt es ein Buch, das heißt so How Good Ideas Spread. Und Alex Pentland nennt das so Designing Healthy Societies. Die Bereiche sind Health, Consumption, Politics. Und da ist für mich erstmal die Frage, warum muss denn irgendwie das designt werden? Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Immersive Journalism, was jetzt mehr und mehr kommen wird. Also mit der Oculus Rift eben sich in andere Welten hineinzuversetzen. Da werden reale Audiotöne genommen und es wird dann aber die Realität eben nachgebaut quasi. Und da gab es eben beim Whole Earth Catalog damals zu der Zeit, Stuart Brand hat das initiiert, etwas, was ich Life Raft Earth nannte. Da gab es so eine Gruppe von Hippies aus dieser Counterculture, die zusammen gehungert haben. Hinter einem Motel, da gibt es ziemlich lustige Filme zu, oder einen lustigen Film, wo man das sieht, wie sie Yoga machen und hungern und warten und dann kommt der Regen ist natürlich ganz schlecht und dann zieht man um in so ein Haus und das hat natürlich gar nichts zu tun mit dem, was in Afrika passiert, wenn Menschen wirklich hungern. Und so würde ich eben auch die Frage stellen, hat denn das, wenn man über die Oculus Rift Journalismus erlebt, hat das dann wirklich was damit zu tun, was da wirklich passiert? Oder reicht es nicht eigentlich, wenn man sich etwas anschaut und etwas liest, um wirklich Empathie zu empfinden? Muss man das noch verstärken durch so eine Virtual Reality? Oder ist das eigentlich eine Entwicklung, die eher kontraproduktiv ist, weil man alles nur noch auf sich bezieht und eben nicht mehr, was eigentlich guter Journalismus auslösen sollte, nach außen schaut und das reflektiert und dann quasi Dinge verändert oder verändern möchte?
Die beiden Beispiele, die du jetzt nanntest, warum, du sagst ja mal, ich frage mich, warum ist es in diese Richtung gegangen? Hast du auch eine Idee oder eine Antwort darauf oder eine Erklärung?
Warum es in die Richtung gegangen ist? Tendenziell glaube ich, dass sich einfach Also das ist so ähnlich wie Philip Glass hat es mal in einem ganz gut gesagt. Der hat mal so gesagt, ja, also ich habe ja dann bei dem und dem gelernt und der hat bei dem und dem gelernt. Und irgendwie gehen, und mein bester Freund, der hat auch bei der Musiklehrerin gelernt und alles geht zurück auf Beethoven so. Und das ist ja irgendwie so, dass sich dann tatsächlich eins aus dem anderen entwickelt. Und warum das so passiert ist, ich glaube, da gibt es einfach, ja, wahrscheinlich gibt es an manchen Stellen wirtschaftliche Interessen, dann gibt es politische Interessen, also Dinge pragmatischer zu gestalten. Ich denke, da gibt es mehrere Gründe. Ne? Da müsste man jetzt vertiefter in die Beispiele reingehen, warum sich das an der Stelle ganz genau so entwickelt hat. Wichtiger wäre mir eigentlich immer die Möglichkeit zu denken, was würde eigentlich passieren, wenn sich das ganz anders entwickelt hätte. Ein gutes Beispiel ist jetzt hier vorne, gibt es einen Stand, da gibt es so einen Roboter, so einen kleinen, in der die Gestalt irgendwie so einer scheinbar menschlichen Figur hat. Natürlich sieht er überhaupt nicht wie ein Mensch aus. Und dann habe ich so ein bisschen nachgefragt und dann hat derjenige mal von er gesprochen. Da habe ich gesagt, warum nicht sie? Ja, er ist ja blau. Also wir haben gedacht, das ist ein Junge. Dann habe ich gedacht, ah ja, aber warum ist es dann blau und dann ist er ein Junge? Also das könnte das ja auch ganz anders denken. Und dann hat er so gesagt, ja, das ist eigentlich nur eine Software. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist eine Software und das da drum ist nur die Gestalt. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, aber warum muss die Gestalt dann unbedingt aussehen wie ein Mensch, der doch nicht aussieht wie ein Mensch? Dann könnte man ja auch gleich sagen, wir erfinden eine komplett neue Gestalt für eine Software. Die kann ja auch ein pinkes Dreieck mit irgendwas ganz anderem sein oder noch eine Form amorph, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Ne?
Also denkt der Mensch zu selbstbezogen?
Ja, ich glaube zu selbstbezogen, aber vor allen Dingen zu sehr in dem, was er schon kennt. Ich will jetzt nicht dieses Wort kreativ benutzen, weil das finde ich ganz schlimm. Kreativ ist das nicht, sondern einfach zu wenig mutig oder zu wenig spannend und interessant. Die Grenze ist immer relativ nah. So. Also es ist wenig. Und das, ich glaube, dass sich das eben durch diese ganzen Dinge jetzt noch verschlimmern wird, wäre meine Theorie. Also durch preemptive also wenn man schon Dinge versucht vorwegzunehmen, dann wird es ja alles noch viel enger. Und das stört mich eigentlich daran.
Würdest du so weit gehen, auch zu sagen, dass von dieser Counterculture, die hier auch erwähnt wurde, also im Abstract nicht mehr viel übrig geblieben ist oder nur ein Teil? Oder?
Ich habe mich jetzt mit verschiedenen Leuten beschäftigt, die sich auch schon vertiefter noch als ich damit beschäftigt haben. Also ich bin ja Fotografin und Künstlerin und beschäftige mich eher so vom Visuellen her mit diesen Themen und lese auch sehr viel dazu, aber jetzt nicht wie jemand, ein Wissenschaftler einer Hochschule, der noch viel, viel vertiefter und mit viel mehr Quellen damit umgeht, sondern ich gehe vom Visuellen aus. Und Fred Turner hat ein spannendes Buch geschrieben, das heißt From Counterculture to Cyberculture und analysiert das eben sehr gut, welchen Weg das genommen hat. Und wenn man so ein bisschen mehr reinschaut, dann ist ja die Frage, ob diese Hippie-Kultur, die ja eigentlich nur eine relativ kurze Zeitspanne eingenommen hat, das war mir vorher auch nicht so klar. Ich habe gedacht, das ging irgendwie ewig, war nur relativ kurz. Und wenn man sich dann mehr damit beschäftigt, stellt man fest, das war vielleicht alles gar nicht so total cool und hippie und alle waren vielleicht gar nicht so gleich, sondern es gab genauso Hierarchien und vielleicht war das auch noch gar nicht so gleichberechtigt zwischen Mann und Frau. Also das hat Fred Turner auch so gesagt. Irgendwann mal in einem Interview, die Frauen haben dann doch gekocht und gewebt und die Männer haben die intellektuellen Gespräche geführt. Und das müsste man ja auch noch mal hinterfragen, ob das wirklich schon so total zukunftsweisend war oder ob das eigentlich gar nicht der Fall ist. Ne? Oder zukunftsweisend ist jetzt der falsche Begriff, ob das wirklich schon so frei und neu war oder ob das eigentlich nur vielleicht manchmal auch andere Kleider waren oder andere Haare, die Leute hatten. Also wie weit war das wirklich schon ein neues Mindset? Das muss man ja auch mal hinterfragen.
Aber zeigt das nicht auch, wie stark wir auch geprägt oder gefangen sind in der Realität, in der wir sind? Also natürlich hatte man damals noch andere Geschlechterverhältnisse und wahrscheinlich kann man da nur immer ein kleines Stück drüber hinaus.
Insofern würde ich sagen, also der Whole Earth Catalog hat ja damit gearbeitet, gesagt hat, wir zeigen nur Sachen, die useful as a tool sind. Das muss ein Werkzeug sein. Und die Werkzeuge, die dort vertrieben wurden, waren aber eben nicht Werkzeuge wie ein Hammer oder Säge, sondern es waren Bücher. Insofern glaube ich eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, wie sich was verändern kann oder wie man das neu denken kann, muss man eigentlich sagen, die alten Tools sind auch die neuen Tools. Also man muss lesen und denken und über die Sachen sprechen und die gemeinsam aushandeln und darüber gemeinsam neue Ideen entwickeln. Und ich glaube eigentlich, dass vielleicht jetzt so eine ganz gute Zeit ist, dass das anfangen könnte. Gerade wenn man sich eben mit dem beschäftigt, wie es sich entwickelt hat. Und dann aber versucht, die Dinge auf eine andere Art und Weise eigentlich zu beschreiben oder zu analysieren. Und ich fand jetzt ganz spannend das Buch von jemandem, der hier auch gesprochen hat, Geoffrey de la Gasnerie, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, ein französischer Professor, die Kunst der Revolte, der einfach mal so Themen wie zivilen Ungehorsam oder Demokratie oder Individuum neu denkt. Und wenn man das Buch liest, dann merkt man, dass er an manchen Stellen einfach total spannende Wendungen nimmt. und einfach das Bild, was man als gegeben sah, plötzlich anders interpretiert. Und ich finde, das müsste es viel, viel mehr geben. Und das müsste man viel mehr auch diskursiv gemeinsam behandeln, damit man einfach nicht immer aus diesem... Die technische Entwicklung geht so schnell, dass es extrem schwierig ist, der was anderes entgegenzusetzen. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, ist, glaube ich, dass man sich mal wieder Gedanken darüber macht.
Das wollte ich fragen, gibt es den Raum überhaupt dafür, weil wir natürlich eine wahnsinnige Beschleunigung haben, die natürlich auch kommerziell oder von der Wirtschaft sehr stark getrieben ist, dass man ja eigentlich mal, wenn du sagst, Gedanken machen, mal innehalten müsste und wirklich mal in Ruhe nachdenken sollte, hat man den Raum und wenn dann, wo wäre der?
Das Problem ist ja, wenn man das so sieht, ne, dann kann ich nur sagen, ja, eigentlich gibt es keine Lösung. Also es ist so schnell, da ist so viel Geld drin, da ist so viel Macht drin. Und ich glaube, die einzige Lösung ist, also entweder muss man dann ja aufgeben und muss sich so geschlagen geben. Und das gefällt mir nicht so gut. Und die andere Möglichkeit ist dann einfach, dass vielleicht mehr Leute sagen, nee, irgendwie ist jetzt nicht mehr so die spannend, die Zeit, und wir wollen das gemeinsam verändern. Also da muss man dann doch wieder in irgendeine Form von... Daraus würde eine neue Subkultur entstehen können. Und die neue Subkultur, ich spreche nicht unbedingt von Verlangsamung, weil das ist irgendwie genauso langweilig. Das ist ja nur das Gegenteil. Es muss schon irgendwie sein, dass aus so einer Langeweile der Verschnellerung und des Mainstreams einfach ein Bedürfnis nach einer anderen Art von Denken entsteht. Ich glaube, das wäre das, wie das gehen könnte. Wie das gehen kann, so ganz praktisch, das muss man, glaube ich, zusammen aushandeln.
Okay, Dankeschön.